Also ich hoffe nicht, dass ich das jemals wieder erleben muss oder werde. In demzufolge, glaube ich, kann man da auch einfach mal so drüber reden.
Zustand nach Dienst. Der Intensivpodcast. Mit Jan-Karl und Martin.
Moin Jan-Karl.
Moin Martin, wie geht's dir?
Danke, mir geht's ganz gut, weil ich Zustand im Urlaub bin, aber du bist Zustand nach Dienst, also gilt die Frage eher, wie geht's dir?
Ja genau, ich bin tatsächlich Zustand nach Dienst, mit vielen Anrufen in der gestrigen Nacht, wie das halt manchmal dann so läuft in Diensten, ich glaube jeder kennt's.
Ja, so wie das ist.
Ja genau, was wir heute vorhaben, oh, das ist schon wieder so ein ernstes Thema, wobei, aber es ist tatsächlich aktuell. Wir wollen mal übers Hochwasser sprechen.
Ja.
Wir leben beide in Überschwemmungsgebieten.
Ja, du mehr als ich, muss man sagen, ja.
Beide aus Nordrhein-Westfalen. Ich kann auch an der Stelle sagen, ich lebe in Erftstadt. Und dann werden viele wissen, was bei uns los war. Bei dir sieht es ungefähr ähnlich aus.
Ja, nicht ganz so dramatisch zum Glück, muss man sagen.
Das Positive ist, tatsächlich ist mir nichts passiert, meiner Familie nichts passiert, unserem Haus nichts passiert. Wenn man sich aber die Abstände auf so einer Karte mal anguckt, ist das erschreckender, was da abgelaufen ist. Mhm. Und ich sag mal so, wir quatschen da jetzt einfach drüber, weil das einfach eine relativ tagesaktuelle Geschichte ist. Ja. Es hat nicht so viel mit Intensivmedizin direkt zu tun. So ein paar Punkte, die ich glaube ich nachher einfach mal berichten kann oder einfach so Impressionen, die einem dann durch den Kopf gehen.
Ja. Man kann ja schon sagen, gewisse Auswirkungen kann es auf unsere Intensivmedizin ja schon haben, ne? Wenn man sieht, dass Krankenhäuser in der Umgebung geschlossen werden mussten und wir damit wahrscheinlich auch in nächster Zeit mit vermehrtem Intensivaufkommen.
Das stimmt. Also gefühlt
Patienten aus anderen Kreisen haben. Ne?
Genau, gefühlt kann ich sagen, hat das tatsächlich, war das gestern so, dass es, glaube ich, deutlich mehr Intensivanfragen gab. Das hängt unter Umständen schon auch mit damit zusammen.
Ja.
Ich kann ja mal so ein bisschen berichten, das fing an dem, eigentlich den 14. Juli an, das war der Mittwoch. Mhm. Und ich weiß noch, es war irgendwie Starkregen gemeldet, den ich aber, also ich für mich persönlich gedacht habe, naja, das ist schon viel, was jetzt da runterkommt. Aber dass es zu einer Überschwemmung kommt, habe ich so nie richtig mit gerechnet. Mhm. Und ich bin an dem Mittwochnacht tatsächlich aber auch mehrfach in den Keller gelaufen, mal zu gucken, ob dann noch alles okay ist. Das war dann okay und bin am Donnerstagmorgen zum Dienst in die Klinik gefahren.
Ja.
Und dann kamen die ersten Meldungen aus dem Radio, dass Stadtteile bei uns jetzt evakuiert werden. Und ich muss fairerweise sagen, ich habe das für mich so ein bisschen wahrgenommen, dass das natürlich evakuiert wird und fand das sicherlich auch krass, muss man einfach sagen. Aber man realisiert das nicht wirklich. Mhm. Also ich habe das noch immer so ein bisschen wahrgenommen, okay, das kann da zu Überschwemmungen kommen. Da werden bestimmt Keller auch vollstehen mit Wasser. Und danach ist wahrscheinlich wieder gut.
Ja.
Also das war so ein bisschen meine Assoziation, die ich mit so einer Evakuierung hatte, wo ich im Nachgang, muss ich aber allerdings auch sagen, ja, nun vollkommen falsch lag.
Ja.
Und ich weiß noch, als ich auf der Arbeit angekommen bin und mir Kollegen Aufnahmen von den entsprechenden Autobahnen gezeigt haben, von Bundesstraßen, ich dachte, ich gucke nicht richtig. Mhm. Also es war so surreal, wie hoch dieses Wasser überall stand und wie das da durchgezogen ist. Also das fand ich, das bleibt auch immer noch komisch. Also so richtig wahrnehmen kann man das immer noch nicht, ne?
Nee.
Also jedenfalls, so geht's mir.
Das geht mir ähnlich. Bei mir war die Situation, ich war Zustand im Dienst am Mittwoch, also von Mittwoch auf Donnerstag hatte ich Dienst in der Klinik und hatte das auch in den Medien mitbekommen, dass ja Starkregen angekündigt war und dass man gesagt hat, dass es gegebenenfalls irgendwo zu Überschwemmungen kommen könnte. Und ich muss sagen, mein Dienst gestaltete sich sehr arbeitsreich, sodass ich im Prinzip fast den ganzen Tag und die ganze Nacht durchgearbeitet hatte. Und man hat so, wie das so im Dienstgeschehen ist, draußen mal mitbekommen, dass es regnet und dass es auch was heftiger regnete, aber im Prinzip so die Assoziation, dass ja im wahrsten Sinne des Wortes irgendwo in manchen Teilen hier der Region Landunter- und Weltuntergang ist, hat man gar nicht so mitbekommen. Ich weiß, dass ich noch Patienten im Schockraum versorgt habe in der Nacht und ja, so ein bisschen gedacht habe, naja, dafür, dass so viel Wasser ist, ist ja doch erstaunlich. Hättest du mit mehr gerechnet oder hättest du mit erstaunlich mehr gerechnet? Und dann ist der Dienst so vorbeigeplätschert und ich weiß, dass ich am nächsten Morgen, wie das halt so Zustand nach Dienst ist, nach Hause gefahren bin, in so einem halben Trance-Modus und habe einen Podcast gehört und bin nach Hause. Und dann sagte meine Frau dann zu mir, ja, hast du das mitbekommen und was hier drumherum passiert ist? Und dann ist das so, ja, so gar nicht so wirklich bewusst einem gewesen, bis mein Schwiegervater anrief und sagte, er wäre die ganze Nacht mit seiner Frau im Keller tätig, um den Wasserpegel auf einem Level zu halten und ob wir helfen kommen könnten. Und das war so der erste Moment, wo mir klar wurde, okay, das ist ja vielleicht doch irgendwie so ein bisschen mehr als nur ein vermehrter Regen oder was auch immer.
Ja, letztendlich war es, glaube ich, bei euch noch, glaube ich, ein bisschen Glück um Unglück, ne? Also ja. Ich glaube, am Ende alles gut ausgegangen. Ich muss tatsächlich, um mal ein bisschen jetzt einmal nur kurz den Ernst rauszunehmen, du hast ein Mega-Bild gepostet oder mir geschickt und ich habe das sah verboten aus. Und wir müssen echt überlegen, ob wir das nicht mal. Ich glaube, ich muss das irgendwann teilen. Ja. Aber da frage ich dich noch mal in einer Minute nach. Es sah, es sah wunderschön aus. Dieses Selfie in diesem Keller war ist eins meiner persönlichen Highlights.
Wasser bis zum Knöchel und ungefähr schon zu dem Zeitpunkt 32 Stunden auf dem Bein. So.
Ja, hat man die auch gar nicht angesehen. Du sahst so frisch aus.
Ja, ja. So war das. Mhm. Ne? So war das. Aber wie gesagt, wir haben hier in der Region toi, toi, toi. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, hier in dem Ort ist kein Mensch im Großen und Ganzen zu Schaden gekommen. Mhm. Es gibt sicherlich viele, die hier die Keller unter Wasser hatten und dass sicherlich ein materieller Schaden entstanden ist. Keine Frage, aber wir sind hier verhältnismäßig glimpflich davongekommen. Ich glaube, da sieht es bei euch ganz anders aus, ganz zu schweigen vom Ahrtal und anderen Regionen in der Eifel, wo es oder Euskirchen, wo es richtig, richtig dramatisch auch ist.
Ja, das ist schon so. Ich war an dem Donnerstag tatsächlich im Dienst und ich habe ja gesagt, bin dann zur Arbeit gefahren, habe das dann im Prinzip im Radio gehört und war dann doch ziemlich erstaunt, wie das dann tatsächlich real aussah oder real auf den Bildern, die mir auch die Kollegen gezeigt haben. Naja, und dann arbeitet man und dann ist man irgendwie abgelenkt und das ganze Ausmaß wurde mir dann so nach und nach erst klar, als mein Kollege irgendwann sagte, dass der Nachtdienst nicht kommen kann, weil der einfach feststeckte und ganz viele schon an dem Donnerstag selber schon nicht zur Arbeit kommen konnten, weil sie einfach aus ihren Orten nicht weggekommen sind, weil es einfach überflutet war.
Ja.
Und ich dann gesagt habe, okay, dann ich bin jetzt der Letzte, der da ist, gefühlt, dann mache ich die Nacht auf der Intensivstation. Und dann habe ich gedacht, okay, wer guckt denn mal zu Hause nach dem Keller?
Ja.
Und ich war im Nachgang froh meinem Nachbarn, dass der einen Schlüssel hat und den habe ich dann irgendwie stündlich angerufen, dass er mal gucken geht. Das hat zum Glück ganz gut geklappt und ich war wirklich froh, dass da nichts war. Meine Familie war selber gar nicht da, auch mit den Kindern, was ich im Nachgang ganz gut fand. Ja, und so ging die Nacht dann um und dann war nachts, weiß ich, natürlich im Fernsehen und wenn man die Bilder gesehen hat, hat man gedacht, Wahnsinn, was da gerade passiert. Das ist so, ja, das kam tatsächlich bei mir im Kopf auch erstmal mit einer ziemlichen Verzögerung an. Und dann bin ich an dem, ja, letztendlich Freitagmorgen wieder zurückgefahren, eine der wenigen Straßen, wo ich zurück in meinen Heimatort gekommen bin. Und da war die Stimmung natürlich, also es war sehr, ja, auf der einen Seite ruhig, die Leute waren sehr bedrückt, auf der anderen Seite gab es so eine gewisse Nähe. Weil alle gefragt haben, wie geht's dir, ist bei euch alles okay, braucht ihr Hilfe? Also dieser Solidaritätsgedanke, das hat man, fand ich, sofort an jeder Stelle irgendwo gemerkt. Und das war das jetzt das gesamte Wochenende so, dass im Prinzip jeder, der aus der Region kommt, im Prinzip geguckt hat, wo er helfen kann. Mhm. Das war schon beeindruckend zu sehen. Da stehst du im Prinzip mit bei wildfremden Menschen im Garten oder in einem Keller mit vielen anderen fremden Menschen und räumt den einfach leer.
Ja.
Zum Teil mit Hilfe des Katastrophenschutzes oder mit der Feuerwehr. Aber das waren, das fand ich beeindruckend,
ja,
ne, dass diese Solidarität dann schlagartig da ist und man einfach Menschen einfach hilft. und die da sehr dankbar drum waren und glaube ich auch immer noch sind, weil das natürlich noch monatelang so weitergeht, ne?
Ja, also man muss sich ja fragen, ob manche, also das ist ja nichts, was für viele Betroffene jetzt eine Sache von 3 Wochen, 4 Wochen ist und dann ist die Welt wieder normal, ne? Also ich glaube, die Leute, die es wirklich am schlimmsten getroffen hat, das ist, also kann ich nicht ermessen, was das für die bedeuten wird. Und ich glaube, das wird sich auch über die Zeit halt auch erst herausstellen. Ich fand es sehr, sehr bedrückend dann, wie gesagt, nachdem dann diese Aktion dann irgendwann am späten Nachmittag bei meinen Schwiegereltern wir so ein Steady State erreicht hatten und ich auch einfach fertig war, sind wir dann nach Hause und dann bekam ich einen Anruf von meiner Mutter, die dann sagte, ja, pass mal auf, die Talsperren hier drohen überzulaufen und die empfehlen doch allen Leuten zu gehen und dann dachte ich, ja, hör mal, wir wohnen im 2. Stock, also was soll uns denn passieren, ist doch alles gut und dann kamen so die Momente, wo ich dann mal den Fernseher eingeschaltet hatte und dann das erste Mal auch wirklich mit den Bildern konfrontiert worden bin und gesehen habe, was hier drumherum wirklich so passiert ist. Und zum Teil Ortschaften, die ja von uns auch Luftlinie jetzt keine wahnsinnigen Distanzen sind, die zum Teil dem Erdboden gleich gemacht worden sind. Und dann ist langsam so bei mir auch anfing zu dämmern, wo ich sagte, naja, du bist jetzt irgendwie 34 Stunden auf dem Bein. Und willst du diese Nacht um 3 wach werden und das Wasser steht knöchelhoch in den Straßen oder noch höher und du musst dann mit deiner Frau und deinem Kind dann ruckartig das hier verlassen, weil einfach nicht klar war, ob das Bett der Ruhr, wo es übertritt, wie groß es übertritt, was standhält, was nicht standhält. Und das war der erste Moment, wo ich dann irgendwann sagte zu meiner Frau, so, wir packen jetzt unsere Sachen und wir packen was für die Kleine ein und dann fahren wir halt zu meinen Eltern, die hochgelegen leben, wo wir auch die Möglichkeit gehabt hätten, wenn es zu einer Katastrophe oder einer größeren Katastrophe hier in der Region gekommen wäre, wir auch in der Lage gewesen wären, uns zu versorgen und auch einfach nach Düren oder sonst wo gekommen wären. Und das war so der erste Moment, wo ich auch wirklich so ein beklemmendes Gefühl hatte, wo ich vorher dachte, naja, so dramatisch ist das doch alles gar nicht und wird es ja gar nicht sein. Und das hat mich auch im Nachgang sehr beschäftigt. Vor allen Dingen auch, weil ich immer denke, wenn man mal so überlegt, wir leben ja doch in einer sehr technisierten Welt und der Mensch denkt doch, wie stark und wie mächtig er doch ist. Und wenn man dann mal sieht, wenn die Elemente mal wirklich sich aufbäumen, hat man keine Chance. Ne? Da hält kein Baum, keine Brücke. Da bleibt nichts stehen. Finde ich so ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite furchtbar erschreckend, auf der anderen Seite bringt das auch eine gewisse Faszination. Ne? Wie sehr der Mensch doch immer denkt, alles beherrschen zu können und prognostizieren zu können und sich auf alles vorbereiten zu können und wie die Natur einem doch dann eines Besseren belehrt manchmal. Ne?
Ja. Ja, und auch die Auswirkungen, ich bin mal gespannt, was das jetzt mit sich bringt, mit gibt ja einige Kliniken, die tatsächlich evakuiert worden sind bei uns in der Region.
Ja.
Das wird sicherlich auch zu Ballungen kommen in den Kliniken, die jetzt geöffnet sind oder die auch ja jetzt einen Versorgungsauftrag haben für den Rest. Das bleibt mal abzuwarten. Ich habe interessanterweise mit einer Kollegin sprechen können, die ich selber kenne, die in einem Krankenhaus gearbeitet hat. Ich sage jetzt erstmal hat. Ob sie das wieder wird, ist dann die Frage. Was evakuiert worden ist. Und das ist beeindruckend, wenn man das mal hört, wie schnell da das Wasser von Knie hoch bis am Ende fast Schulter hoch geht mit Räumung der Intensivstation, wo ja im Prinzip der letzte Patient irgendwann über Wasser im Prinzip auf einer Matratze rausgetragen wird, wo man sich dann ja ernsthaft fragt, das ist Wahnsinn, ne?
Ja.
Das ist das da. Und da sind alle Patienten rausgekommen, glücklicherweise. Aber das will man. Also wenn man jetzt selber mal überlegt, wer kennt seinen Katastrophen-Notfallplan des Krankenhauses? Wer weiß, wie wird da evakuiert? Wer weiß, über welche Etage geht's raus? Wer kennt die Laufwege? Ich glaube, wenn man das, es tut jeder nochmal gut daran, vielleicht sich tatsächlich damit auseinanderzusetzen.
Also ich denke.
Weil die Wahrscheinlichkeit, dass dein Krankenhaus evakuiert wird, ich glaube, das, ja, also vielleicht gibt es den einen oder anderen Zuhörer, der gesagt hat, ist mir schon passiert. Ich persönlich kenne nicht viele oder eigentlich keinen, die tatsächlich, wo das Realität geworden ist.
Vor allen Dingen stelle ich mir das bei uns im Haus auch spannend vor, wie wir Patienten zum Teil beatmet, intubiert, aus dem Treppenhaus oder wie auch immer evakuieren, wenn das Wasser hochkommt, ne? Und die Aufzüge vielleicht nicht mehr funktionieren und solche Geschichten. Das ist
ja schon spannend. Das sind ja alles Berichte, die auch aus den anderen Krankenhäusern ja so berichtet worden sind, ne? Wo das dann Berichte aus den Nachrichten, wo das letztendlich übers Dach ging mit Tragehilfen und so weiter.
Ja.
Das ist ja.
Ich überlege gerade, wir sind im Vorfeld, also mir ist jetzt nicht bewusst, dass wir uns explizit im Krankenhaus darauf vorbereitet haben, dass ja so eine Lage eintreffen könnte. Also das ist auch sowas, was mir so im Nachgang nochmal durch den Kopf ging. Ich weiß nicht, ob das bei den Zuhörern in den Häusern irgendwie anders gewesen ist, dass man gesagt hat, okay, da kommt eine Unwetterlage auf uns zu. Wir müssen irgendwie, weiß ich nicht, Personal einberufen oder es könnte sein, dass wir von Hochwasser betroffen sind oder sonst irgendwas. Sondern wenn ich so überlege, ich hatte halt an dem Tag Dienst und an mir ist das so vorbeigegangen. Ne?
Ja, ich glaube, das geht ja vielen so. Das ist, glaube ich, ja auch gerade, was so ein bisschen diskutiert wird. Ich glaube, da weiß ich gar nicht. Ich glaube, da bin ich wahrscheinlich der Falsche, das jetzt zu bewerten oder zu beurteilen.
Nee, darum geht's nicht. Also mir ging es nur einfach durch den Kopf. Keine Ahnung.
Ja.
Im Nachgang ist man immer schlauer, das ist ja mit allen Dingen, ist ja mit allen Dingen so. Ne? Im Nachhinein ist immer einfacher zu sagen, hätte man oder hätten wir uns darauf vorbereiten können. Ich weiß es nicht. Ne? Auf der anderen Seite finde ich, ich habe mit Kollegen gesprochen, die im Katastrophenschutz tätig waren und sind und die schon auch sagen, deren Kaskade hat gut funktioniert, ne? Also das ist wenn man ja auch sieht, was mobil gemacht worden ist und wie schnell auch mobil gemacht worden ist,
ja,
ist das ja auch schon beeindruckend, auch für ein Land, ne? Also ich glaube, es gibt wenige Länder auf der Welt, wo das so gut dann und schnell auch koordiniert läuft, ne?
Das ist so.
Was irgendwie Freiwillige Feuerwehr angeht, also wir hatten bei meinen
Schwiegereltern. Ja, ich glaube, das kann man auch nicht, genau, das ist auch so ein Punkt, ne? Ich meine, es gibt viele Berufsfeuerwehren, es gibt den Katastrophenschutz, also es gibt die Bundesbehörden, die da natürlich mit drin sind. Ich glaube, ein Großteil wäre aber auch da ohne die ganzen ehrenamtlichen Hilfsorganisationen oder, wie du schon sagst, freiwilligen Feuerwehren, wäre gar nicht zu stemmen gewesen. Ich habe das jetzt an den Tagen danach auch gesehen, wenn es darum ging, Keller leerpumpen, was da an Arbeit geleistet worden ist, das waren auch viele tatsächlich freiwillige Feuerwehren, die, ja, ich glaube, die haben auch immer weniger Zustrom.
Ja.
Ich hoffe, dass sich das ändert.
Ja.
Weil, wie man jetzt sieht, wenn man die Jungs und Mädels nicht hat, dann wird die Luft ziemlich dünn.
Und ich habe großen Respekt. Ich habe mit einer jungen Kollegin von der Freiwilligen Feuerwehr an dem Donnerstagmorgen gesprochen, mich ein bisschen mit ihr unterhalten. Und was ich sehr beeindruckend fand, war dieser Enthusiasmus, mit dem sie das machte. Und sie erzählte auch irgendwie, dass das der 48. Einsatz in Folge wäre. Und die würden im Prinzip von einem Keller zum anderen fahren und pumpen und machen und tun. Und ich fand es einfach, sie erzählte, dass sie auch nur für 2 Stunden geschlafen hatte und dann sofort wieder ausgerückt war. Und das war eine sehr junge Frau. Und ich fand es sehr beeindruckend, mit was für einem Enthusiasmus die diese Aufgabe annehmen. Das war Freiwillige Feuerwehr. Also die werden nicht dafür entlohnt oder bekommen da irgendwas Tolles für, sondern machen das. Und das sind wirklich Leute, das ist, also da, die haben einen großen, großen Respekt, sowas freiwillig zu tun und sich den Leuten zu helfen und sich so einer Organisation anzuschließen. Wirklich einen großen, großen Respekt. Und das ist sicherlich nicht nur die Freiwillige Feuerwehr, sondern alle ehrenamtlichen Hilfsorganisationen, wo viele Menschen da tätig sind und helfen. Also wirklich großen Respekt.
Ja, das ist auch so. Was mir gerade durch den Kopf geht, ist ein Gedanke, den mir jetzt tatsächlich gerade, über den ich gerade nachgegrübelt habe. Es ist ja so ein bisschen paradox, wenn ich überlege, dass wir Anfang 20, also sagen wir jetzt gute 1,5 Jahre her, und das ganze letzte Jahr oder auch dieses Jahr erstmal damit geplant haben und oder alle Kliniken weltweit sich auf einen quasi Ansturm oder völligen ein Übermaß an Patientenaufkommen vorzubereiten, zu gucken, wie man mit all diesen Patienten fertig wird.
Ja.
Und in dem, ja, von mir aus jetzt in dem gleichen Jahr noch 2021, manche Kliniken jetzt genau das Gegenteil erleben. Wie kriegen wir möglichst schnell alle Patienten aus diesem Krankenhaus raus?
Ja.
Also wie kann man, ne, das sind zwei Extreme, die so kurz und nah beieinander liegen, dass, also ich glaube, hätte man das einem erzählt, hätte er gesagt, ja, Das, wie wahrscheinlich ist das bitte?
Ja.
Also, so ein Randgedanke. Erst überlaufen werden unter Umständen oder drohen,
Ja.
ne? Wie viele Beatmungsgeräte habe ich, wo kann ich das alles oder wie kriege ich das organisiert? Und dann auf der anderen Seite, wie kriege ich alle Patienten möglichst schnell unbeschadet aus einem Krankenhaus wieder raus?
Ja, und die spannende Frage ist, wie kriege ich das Krankenhaus auch wieder ans Laufen, mittelfristig und langfristig, ne? Was sind für Schäden entstanden? Was mache ich mit meinen Mitarbeitern? Wie baue ich die Infrastruktur auf, die da womöglich zugrunde gegangen ist? Und ja, in welchem Zeitrahmen bin ich wieder in der Lage, Patienten zu versorgen? Und auch ein ganz spannendes Thema. Und sind die Versorgungslücken, die jetzt entstanden sind, durch die umliegenden Krankenhäuser gut zu kompensieren oder nicht? Oder wie werden die kompensiert? Ne? Da muss man ja sagen, ne? Das Krankenhaus, hier ist ein Krankenhaus in der Nähe, was ja auch sehr, sehr schwer getroffen ist, was auch eine relativ große operative Abteilung hatte, wo auch die Frage ist, welche anderen Krankenhäuser kompensieren das Aufkommen jetzt? Kompensieren die Notfallversorgung dieser Patienten? Die hatten ein Herzkatheterlabor. Welches Krankenhaus in der Nähe übernimmt die Kapazitäten, die da jetzt auf einmal entstanden sind? Auch wie wird das personell gestemmt? Ne? Ich meine, das werden ja viele ja auch der Kollegen wissen, die zuhören, sowohl in der Pflege als auch in der Medizin, dass Personalknappheit überall herrscht. Wie geht man mit dem Patientenaufkommen auf einmal um und so? Ich glaube, da sind schon spannende Fragen. Jetzt mal kurz mit dem Fokus auf das Krankenhaus und die Medizin, die da auf uns zukommen werden.
Ja, das bleibt ein spannendes Feld.
Ja, das stimmt. Na, ich meine, ich finde das toll, dass du erzählt hast, dass ihr hingegangen seid und im Prinzip in eurer Nachbarschaft euch solidarisch gezeigt habt. Du hast mir auch Fotos geschickt, wo ihr da tätig wart und dass ihr
Ja, im
geholfen habt.
Prinzip einfach die Keller leer geräumt, ne? Und
Ja.
damit, also tatsächlich, das ist bei Fremden mit Fremden.
Ja.
Und trotzdem gemeinsam und in einer, ja, in so einer wirklichen Solidarität. Das war schon, das ist schön zu sehen, dass es das gibt.
Wollte ich gerade
Und
sagen,
dass das funktioniert.
ich finde, das ist eigentlich ein tolles Gefühl, eigentlich in einem Land zu leben, das trotz dem, wie es, man hat ja schon manchmal das Gefühl, es herrschen so Tendenzen, die eigentlich dazu führen, dass die Gesellschaft sich so ein bisschen auseinanderzieht. Und dass es trotzdem, wenn es dann drauf ankommt, man doch das Gefühl hat, dass Solidarität da ist und jeder dem anderen helfen will. Und wenn man so mitbekommt,
Ja, die
auch in den,
Spendenbereitschaft oder
genau.
allein schon was an Sachmitteln in den, in meinen ersten Tagen da die Leute gegeben haben, ne? Das ist schon beeindruckend.
Ja, finde ich beeindruckend. Und das gibt einem auch so ein bisschen, oder gibt mir auch so ein bisschen Hoffnung, wenn man dann hier manchmal sitzt und hört bestimmte Bevölkerungsgruppen reden, wo man denkt, man, die zielen nur darauf ab, die Gesellschaft noch weiter zu spalten und es gibt so Tendenzen, dass es auseinandergeht. Finde ich, gibt es einem dann doch so ein bisschen Hoffnung, dass egal wie furchtbar auch alles ist, dass doch die Menschen da sind und sich solidarisch zeigen und helfen wollen und was tun. Das finde ich schon toll. Ja, das finde ich wirklich toll.
Ja. Ich habe heute einen Bollerwagen ausgeliehen.
Ja,
Spontan.
ja.
Noch kurz vor dieser Podcast-Folge.
Ja.
Weil der oder die Familie wahrscheinlich jetzt die Möglichkeit nach 5 Tagen hat, gegebenenfalls mal kurz für 20 Minuten in ihr Eigenheim zurückzudürfen, um ein paar Sachen rauszuholen. Und in der Hoffnung, vielleicht auch irgendwann wieder dieses Haus beziehen zu können. Ob das dann jemals stattfindet, weiß man nicht. Aber gut, das, ja. Und da denkt man im Nachgang, dann hat man selber sehr, sehr viel Glück gehabt.
Ja.
Ja, das ist so.
Glaube ich auch. Glaube ich auch, ja.
Ja, war mal eine andere Folge jetzt,
Auf
ne?
jeden Fall mal ein anderes
Auf
Thema.
jeden Fall, ich muss auch fairerweise sagen, ich hätte mich jetzt auch nur schwer auf tatsächlich so richtig fachspezifisch einlassen können. Also das so die Impression der letzten Tage, das zieht ja nicht so ganz spurlos an jemandem vorüber.
Nee.
Im Gegenteil. Also ich hoffe nicht, dass ich das jemals wieder erleben muss oder werde. In dem zufolge, glaube ich, kann man da auch einfach mal so drüber reden.
Absolut, absolut. Ja, fand ich auch. War schön, Jan-Karl. War eine gute Folge. Ne?
Wir
Sehen uns
sehen
wieder
uns natürlich wie immer morgen
in der
im
Klinik,
Dienst.
im
Ja.
Dienst. So ist er.
Und
Wir hören uns wieder im Zustand Nachdienst.
und hören uns dann wieder im Zustand Nachdienst. Und dann wahrscheinlich auch wieder mit einem Thema, was wir uns noch überlegen werden.
Ja, lasst euch überraschen. Es kommt noch einiges.
Alles klar.
Mach's gut,
Martin, ich wünsche dir einen schönen Abend.
Bis dann.
Tschö. Ich habe heute einen Bollerwagen ausgeliehen.
Sie hörten der Intensivpodcast mit Jan Karl und Martin im Zustand nach Dienst.